Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Es ist ganz stille. Aufrecht steht der Duft vergangener Farben in den welken Wegen. Die Himmel halten einen langen Regen. Die Blätter gehen auf Stufen durch die Luft.
Was für ein passendes Gedicht zu dieser Stimmung und Jahreszeit, liebe Anne,
aus der wunderschönen Anthologie von Rainer Maria Rilke, Herbst im Inselverlag. Es ist auch das ganz besonders schön gestaltet mit Ilex auf dem Cover. Und hier sind im Übrigen
Simone Finkenwirth,
Anne-Rose Beurich.
Wir freuen uns mit etwas Verspätung, euch und Ihnen heute unsere Lieblingsbücher vorzustellen. Und ich würde sagen, dann starten wir doch gleich mal.
Ja, soll ich anfangen oder du?
Dann fang du an.
Ich fange an mit einem norddeutschen Buch. Geschrieben hat es Katja Kewerich. Katja Kewerich ist ja bei uns keine Unbekannte. Das ist ihr vierter Roman. Und ich glaube, alle drei Vorgänger haben zumindest eine Erwähnung gefunden, wurden beim Abendbrot vorgestellt. Und beim letzten war Katja Kewerich sogar zur Premiere hier. Das Buch heißt Das Flüstern der Marsch und es erzählt von Mona. Mona ist eine junge Frau, sie arbeitet als Restauratorin in Hamburg, sie lebt in Eimsbüttel, aber ihr Herz gehört eigentlich dem Marschland hinter Hamburg, dort bei den drei Hs, Holm, Haseldorf und Heist. Da ist sie bei ihren Großeltern aufgewachsen, da sind die Himmel besonders groß und die Wiesen besonders weit und dorthin kehrt sie in jeder freien Minute zurück. Und wir begegnen ihr dabei, als sie eines Tages zu ihrem Großvater fährt auf den Hof und ihre Großmutter nicht antrifft. Und ihr Großvater reagiert auf die Frage, wo die Großmutter denn sei, weil das sehr ungewöhnlich ist, barsch, unwirsch und auch so ein bisschen irritiert und verunsichert. Und Mona ist verwirrt. Die Großmutter taucht nicht auf und im Laufe der Geschichte stellt Mona fest, dass ihre Familiengeschichte, insbesondere die Geschichte ihrer Großmutter, eigentlich eine ganz, ganz andere ist, als sie immer dachte, dass auch ihre Großmutter eine Frau ist, die sie nicht kennt. Wie immer bei Katja Kewerich geht es um Frauen, die aus ihrer Komfortzone rausfallen, aus den unterschiedlichsten Gründen und quer durch alle Generationen. Und darum kreist auch ihr neuer Roman. Es geht um weibliche Selbstbestimmung, es geht um Aufbruch, es geht um Lebenslügen, es geht um Solidarität innerhalb von Frauen und es geht um Freundschaft. Und es ist außerdem wirklich eine tolle Liebeserklärung an einen völlig unspektakulären, aber wunderschönen Landstrich. Ich muss es wissen, ich gehe da immer gerne mit Bobby spazieren.
Und das sieht auch fantastisch aus.
Ja,
es ist wunderschön gestaltet. Und das macht echt Lust, es zu lesen. Vielen Dank für dieses Buch.
Nur zu, liebe Simone. Ah,
ich fliege jetzt mit dieser Gans, was hier drauf ist, nach Japan. Und zwar habe ich mitgebracht Sterben lernen auf Japanisch von Milena Michiko-Flajar. Ist Ihnen und euch ja sicherlich auch vertraut. Wir haben ja oben Erde, unten Himmel oder umgekehrt von ihr.
Ich versuche es immer. Oben Erde, unten Himmel.
Richtig, ne?
Genau.
Haben wir mit großer Freude empfohlen und auch verkauft. Und jetzt ist ja von ihr auch ein Erzählungsband erschienen, Der Hase im Mond. Und wir hatten die Autorin hier zu einem kurzen Gespräch und da hat sie uns auf ein Buch hingeführt, das musste ich unbedingt lesen. Und zwar ist es genau dieses hier. Es ist ein Essay, erschienen im Wasser Publishing Verlag. Das ist ein neu gegründeter, unabhängiger Verlag. Und wir folgen der Autorin auf einer Reise, nämlich in die Heimat. Sie hat ja zum Teil auch japanische Wurzeln. Sie ist österreichische, japanische Autorin und weiß noch nicht ganz genau, was sie auf ihrer Reise erwartet, aber es geht auch um das Thema des zerbrechlichen Lebens und des Sterbens. Und gleich im Flugzeug hat sie für mich einen magischen Moment, denn sie liest eine Erzählung von Haruki Murakami in Thailand. Und in dieser Geschichte geht es um eine Heilerin, die einer Frau sagt, dass sie nicht nur darauf achten soll, immer nur an sich in die Zukunft zu denken, sondern auch den Tod vor Augen zu haben. Also es kann ja auch sehr, sehr, sehr schnell vorbei sein. Und als sie diese Zeilen liest, sieht sie auch, wie klein das Flugzeug ist und wie groß das Gebirge unter ihr. Und ja, damit sind wir schon mittendrin in diesem Thema. Wir begleiten die Autorin und fangen in Osaka an. Dort treffen wir auch auf Jugendliche, die auf der Straße leben. Das sind die sogenannten Gurishita-Kids. 30.000 Obdachlose gibt es in Japan und zunehmend immer mehr Jugendliche. Das ist ein großer Kontrastpunkt zu dem anderen Leben, wie wir es sonst immer aus den Reiseführern eben kennen. Und die Autorin zeigt uns aber auch, dass die Japaner schon ein anderes Verständnis zum Tod haben, einfach auch, weil Japan sich auf dem pazifischen Feuerring befindet. Also es kann jederzeit ein ganz, ganz schweres Erdbeben passieren. Also die Wahrscheinlichkeit der Wissenschaftler liegt bei, ich glaube, 73-85%. Und dann sagt man, würden bis zu 200.000 Menschen sterben. Und die Kinder werden schon ja im Kindesalter darauf vorbereitet, wie man sich zu verhalten hat, wenn dann doch dieses große Beben eintritt. Es gibt viele Sicherheitsvorkehrungen, Gebäude und auch bei den Fahrzeugen wird mir darauf geachtet, also nicht bei den Autos, aber mit Zügen. Und so ist irgendwie dieser Tod immer noch so ein bisschen anders präsent als bei uns in Deutschland. Also genau. Und was der Autorin tatsächlich auch mithilft, sind Rituale der Japaner, die sie mit einstreut und Haikus. Ich habe mal eins aufgeschrieben. When it comes, just so. When it go, just so. Das schrieb Mushu Yosho. Das ist ein Zen-Mönch aus dem 14. Jahrhundert. Und so ist diese ganze Geschichte, die auch persönliche Berührungspunkte deshalb hat, weil die Autorin hat ihren Vater kürzlich verloren, also nicht kürzlich, also als sie es geschrieben hat, und auch ihre Tante wäre fast verstorben, denn sie lebt alleine und ist gestürzt, konnte aber noch gefunden werden. Dieses Buch geht behutsam mit diesem Thema um, es zieht einen nicht runter, es ist eher mehr so eine Meditation über das Leben, über den Tod. Und man bekommt auch wunderschöne Einblicke nach Japan.
Klingt wie ein sehr schönes, sehr leises Buch. Aber dafür ist sie ja auch, dafür steht sie ja auch. So, wie finde ich jetzt den Übergang zu Thomas Mann?
Reisen.
Florian Iljes, Wenn die Sonne untergeht. Er hat sein neues Buch und er hat nachgezeichnet den Sommer, den die Familie Mann in Sanary-sur-Mer in Südfrankreich verbracht hat. 1933 befindet sich Thomas Mann mit seiner Frau Katia auf einer Vortragsreise zu Richard Wagner, als die Nazis an die Macht kommen. Und sehr rasch ist der Familie klar, dass sie nicht zurück können. Thomas Mann hat sich zwar nie als Regimegegner positioniert, aber er hat mit seiner humanistischen Ausrichtung und seinem Wagen eigentlich immer ganz deutlich gemacht, auf welcher Seite er steht. Und dann sind natürlich auch noch seine Kinder Klaus Mann und Erika Mann, die beide wirklich auf der ganz oben auf der Liste der Nazis stehen. Nach einer Etappe über die Schweiz landet die Familie also in Sanary in direkter Nachbarschaft zu den Feuchtwangers, die auch dorthin emigriert sind. Heinrich Mann ist da, der Bruder von Thomas Mann, René Schickele ist da und Florian Iljes zeichnet in seiner wirklich, ich nenne das immer so, er hat eigentlich das literarische Schlüssellochgucken perfektioniert. Er zeichnet diesen Sommer nach in einer Mischung aus sehr intimen, erdachten, anekdotenhaften, aber trotzdem immer ohne zu vergessen, wie bitter ernst das Thema Exil wirklich für alle diese Menschen waren, die sich dort befunden haben. Er vergisst bei allem, bei aller anekdotenhaftigen Leichtfüßigkeit nie hervorzuheben, wie frustrierend, wie niederschmetternd sowohl der emotionale, kulturelle Verlust der Heimat ist, also als auch wie dramatisch eigentlich der ökonomische Aspekt für diese Literaten und Künstler war, die sich dort befunden haben. Ich bin ihm wahnsinnig gerne gefolgt, habe viel über die Familie Mann gelernt und wir haben uns ja entschieden, dieses Buch in diesem Monat zum Buch unseres Monats zu machen. Und das hat für mich wirklich ein komplettes, lautes, überzeugendes Ja. Es ist ein großartiges Buch im Thomas Mann-Jahr und auch darüber hinaus.
Da stimme ich dir vollends zu. Ich bin ebenso begeistert und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Sachbuch lese. Du hast es ja auch schon angesprochen, sondern ein Familienroman, weil es so dicht auch erzählt ist. Und ich habe die Verfilmung, die Manns von dem Brûleur, ganz oft gesehen und ich sehe sie alle förmlich vor mir.
Du siehst Armin Müller-Stahl, wenn er über Thomas Mann spricht, siehst du Armin Müller-Stahl vor dir.
Also wirklich ein ganz fantastisches Buch und schönes Weihnachtsgeschenk. Und wir haben sogar noch einige. Wissen wir nicht.
Nee. Haben wir noch? Wir hatten einige
signierte Exemplare. Also da gucken wir sonst hier nochmal nach, ob dem so ist. Schreiben Sie uns oder meldet euch und wir gucken nochmal nach.
Lasst uns schnell über diesen peinlichen Moment drüber hinweggehen.
Ich bleibe jetzt in Frankreich tatsächlich. Anne-Serre habe ich gelesen. Einer reist mit, übersetzt von Patricia Klobuczki. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Anne-Serre ist mir jetzt nicht zum ersten Mal begegnet. Sie hat mich schon hoch erfreut mit den Gouvernanten. Und jetzt ist dieses Buch herausgekommen und wir folgen in diesem Buch einer Autorin. Es ist die Autorin selbst, würde ich jetzt mal sagen. Für gewöhnlich ist sie eine Spätaufsteherin. Sie liebt es, morgens lange im Bett zu liegen, ihren Träumen hinterher zu träumen und möchte um Gottes Willen nicht bis mittags gestört werden. Okay, sie sagt, bis 9 Uhr ist für mich noch morgens. Aber jetzt muss sie sehr früh raus, denn sie hat eine Einladung zu einem Literaturfestival. Und da hat sie sich angemeldet, weil sie dort auch auf eine Freundin treffen wird und auf die freut sie sich. Aber trotzdem überlegt sie jetzt nicht doch abzusagen, irgendeine Ausrede sich einfallen zu lassen, um dort nicht hinzufahren. Aber nein, die Autorin bleibt stark und macht sich auf den Weg. Und als sie am Bahnhof ankommt, trifft sie auch noch gleich eine Autorenfreundin, Brigitta, ich weiß nicht, wie sich das dann auf Französisch ausspricht. Und die Freude währt nur kurz, denn jetzt muss sie sicher 6 Stunden lang mit dieser Frau beschäftigen. Aber so ist dem nicht. Es bleibt auch ausreichend Zeit für Beobachtungen im Zug selber, aber auch für Gedanken und Gespräche mit ihrem Lieblingsautor. Und zwar ist es Enrique Villamata. Das ist ein spanischer Autor. Hast du von dem mal gehört?
Noch nie.
Kannte ich bis vor dem Buch noch nicht. Er hat, ich glaube, 11 Romane geschrieben und Essays. Und kurz überlegt man natürlich auch, ist er das wirklich oder ist er es nicht? Und genau das ist dieses besondere, feinsinnige, leicht magische, was wir nicht lösen können. Was die Autorin aber auch machen, das finde ich sehr, sehr spannend, gerade eben auch für Lesende. Sie nimmt uns mit in die Welt der Schreibenden und erzählt eben auch davon, was für Anspannungen damit verbunden sind, wenn sie vor den öffentlichen Auftritten stehen. Also sieht ja immer alles so federleicht aus, aber das ist nicht. Und die Autorinnen und Autoren agieren ja irgendwie auch alle unterschiedlich. Und wir folgen dieser Autorin bis zu ihrem Auftritt. Und später, nach diesem Auftritt, passiert noch was, denn die Autorin überrascht uns. Ach, dieses Buch, das ist eine wirklich große, große Freude. Das bringt ganz viel Licht in diesen tristen November, wie ich finde. Es ist eine Hommage an die Literatur, denn sie erzählt auch viel, die Ich-Erzählerin, über Robert Walser, Thomas Bernhard, Marcel Proust. Wenn man diese Autoren lange nicht gelesen hat, man will sie wieder in die Hände nehmen, ihre Bücher meine ich. Und Ja, das macht Freude. Und für die nächste Reise mit der Deutschen Bahn ist das ideale Reisegepäckstück, denn man wird sehr, sehr schnell das Grummeln vergessen und ganz viel lachen.
Wie schön.
Ganz schön. Ach so, kurze Anmerkung noch. Dieses Buch ist auch haptisch eine große Freude und es ist sehr, sehr schade. Das ist nämlich eine der letzten Publikationen, denn der unabhängige Bärenberg Verlag hat
ein echtes Trauerspiel.
Nach 22 Jahren nämlich seine Verlagstüren geschlossen. Also kommt vorbei, kauft dieses Buch, solange es noch erhältlich ist.
Ich habe jetzt so ein Buch dabei, was eigentlich eher in dein Beuteschema passt, als in meines. Geschrieben hat es Maggie Stiefvater, Grand Hotel Avalon heißt es, ist im S. Fischer Verlag erschienen und übersetzt von Sabine Hübner. Du kennst Maggie Stiefvater natürlich aus dem Young Adult Bereich. Für mich war es eine Premiere und ich weiß gar nicht, ich habe es in die Hand genommen. Ich fand, das Cover sieht irgendwie toll aus und Bücher, die in Hotels spielen, finde ich immer ganz faszinierend. Und dieses Grand Hotel Avalon befindet sich in den USA, in den Appalachen. Und das ist eins der ganz großen Hotels seiner Zeit. Das ist legendär aufgrund seiner spektakulären Lage, seiner unglaublich ausgefeilten Dienstleistungen und seines bemühten Personals. Und es ist auch legendär wegen seiner resoluten und charmanten Geschäftsführerin June. Das Ganze spielt Mitte des vergangenen Jahrhunderts und es beginnt mit dem Kriegseintritt der Amerikaner nach der Bombardierung von Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg. Und Anfang 1942 besteht die Notwendigkeit, alle Diplomaten und ihre Entourage der Achsenmächte, also Deutschland, Japan und Italien, irgendwie zu internieren. Und solange sie eben nicht ausreisen können. Und deswegen werden Grand Hotels requiriert. So auch unser Grand Hotel Avalon. Und damit beginnt der Roman und dann entspinnt sich eben über die Zeit der Internierung, also über so ein paar Monate, wirklich ein buntes Panoptikum von Menschen mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen und ein wirklich sehr amüsant, charmanter Zweikampf zwischen dem Hotelpersonal und den anwesenden CIA. Und dann gibt es natürlich auch noch das Wasser. Also da war ich eigentlich raus. Also es gibt nämlich magisches Wasser im Grand Hotel Avalon und eigentlich bin ich an der Stelle immer so, dass ich sage, okay, herzlichen Dank, magisches Wasser brauche ich nicht. Aber ich habe, was soll ich sagen, ich habe das Buch wirklich an einem Wochenende weginhaliert. Es hat mir so große Freude gemacht. Das magische Wasser war einfach, habe ich genommen, weil es eben einfach da war und weil es in das Buch gehört. Und ich habe mich gefreut an einer gut konstruierten Geschichte, an überzeugenden Darstellerinnen und Darstellern, an wirklich einer originellen Sprache und einer besonders schönen, zarten und unvergesslichen Liebesgeschichte.
Oh ja, du hattest es ja angedeutet und ich hatte immer gewartet, wo bleibt sie denn, ist sie das jetzt? Und dann, ganz toll, großartig ist auch dieses furiose Finale, was einen quasi dann nochmal richtig atemlos macht.
Ja, also nicht verraten.
Nein, es ist wirklich ein absolut toller Schmöker.
Aber wem empfehlen wir das denn jetzt eigentlich?
Ich empfehle das eigentlich doch mehrheitlich Frauen, Jungfrauen, mittelalten Frauen, Herren können wir das haben wir auch in die Hand drücken, ne? Oder?
Weniger. Also ich würde sagen, also ohne irgendjemand zu diskreditieren, es ist schon eher ein weiblich orientiertes Buch. Aber da finde ich eigentlich für alle Frauen ab
18.
Ja, wirklich. Auf jeden Fall. Und dann guck mich an, nach oben hin eigentlich keine Grenze.
Das stimmt. Ach toll. Ja, ich habe jetzt hier noch wieder ein ernsteres Thema. Mama und Sam von Sarah Kuttner. Das ist eine autofiktionale Geschichte und dieses Buch hat mich tatsächlich einerseits berührt und andererseits fassungslos gemacht. Es geht darum, dass dass die Mutter einen Love-Scammer hatte. Hat sich als Sam Hugin ausgegeben, ein sehr gut aussehender Schauspieler. Und die Mutter, die hat tatsächlich angefangen, mit ihm zu chatten. Und unterm Strich, also die Mutter ist verstorben, entdeckt dann die Tochter, also Sarah, dass ihre Mutter 104.000 Euro an diesen fremden Mann überwiesen hat. Und die Mutter wird quasi in der Wohnung tot aufgefunden. Also sie ist diesen Tod der einsamen Menschen gestorben. Jetzt räumt Sarah die Wohnung aus und versucht natürlich herauszufinden, wie das alles passieren konnte. Und letztendlich wird das Ganze, ist es eine Chronologie, und sie hat ein bisschen auch die Zeit im Nacken, denn mit der Beerdigung der Mutter will sie damit abgeschlossen haben. Und was dieses Buch natürlich auch so eindringlich macht, ist, dass da auch die Chatverläufe mit abgelichtet werden. Das Hörbuch übrigens ist auch ganz grandios eingesprochen. Ich glaube, Anna Thalbach liest die Passagen der Mutter auch vor. Und man schüttelt ganz oft den Kopf, oder wir kennen das ja auch alle, dass wir sagen, wie kann jemand so viel Geld an so jemanden abgeben? Es ist doch, also wir schütteln den Kopf und sagen, das ist eigentlich nicht möglich und wie dumm ist das? Und genau das klärt dieses Buch auf, und das, was die Buchpreisträgerin aus dem letzten Jahr quasi nur angerissen hat, erleben wir hier mit voller Wucht und mit wirklicher Tiefe. Trotzdem zieht mich das Buch nicht wirklich so ganz runter, weil Sarah hat natürlich auch einen ganz eigenen Erzählstil. Er ist witzig, er ist nah am Leben und er gibt auch, ich will nicht sagen Hilfestellung, aber auch Hinweise, wie man mit Betroffenen am besten umgeht. Und es gibt hinten auch noch ein paar Adressen. Ein wichtiges Buch, und wir haben auch signierte Exemplare.
Diesmal
wirklich noch. Denn die Autorin war hier und wir haben sie für eine Coffee Talk-Folge bekommen können. Vielen Dank nochmal. Und ja.
Würdest du sagen, es ist ein wichtiges Buch über Einsamkeit?
Ein großes Buch über Einsamkeit. Da sind auch Stellen drin, die das auch erklärt. Wie kann es denn sein? Genau, wie kann es sein?
Das habe ich in dem Interview gehört, dass sie auf diese Frage, wie kann man eigentlich in Anführungsstrichen so doof sein, das ist einfach auch eine Konsequenz einer sich immer weiter isolierenden und vereinsamenden Gesellschaft ist.
Genau. Und sie sagt auch, guckt hin, geht mit, auch wenn sich das komisch anfühlt, geht mit und versucht so viel auch herauszufinden und seid offen und geht auch auf eure Mitmenschen zu.
Also
auch
seid empathisch.
Empathisch, das ist das Stichwort, ja. Also ein wirklich tolles Buch.
Toll. So, ich gehe jetzt ganz weit weg in eine Gegend, in der ich noch nie war, infolge einer Empfehlung unserer Kollegin Sarah O'Connor, mit einem Roman aus Sri Lanka. Geschrieben hat es Vivi Ganesh Hanantan und übersetzt hat es Sophie Zeitz, und es hat den Women's Prize for Fiction bekommen 2024 und ist jetzt gerade übersetzt. Das heißt Der brennende Garten, und es nimmt uns mit Anfang der 80er Jahre nach Sri Lanka in den Freiheitskampf der Tamilen. Im Mittelpunkt steht die Ich-Erzählerin, eine junge tamilische Frau, die sie ist noch nicht volljährig, sie ist irgendwie 17, als der Roman beginnt. Sie stammt aus einer gutbürgerlichen Familie, aus einer Familie von Ärztinnen und Ärzten und Lehrern, und für sie ist eigentlich der Berufsweg einer Ärztin schon völlig klar. Und dann beginnt der tamilische Freiheitskampf. Unterschiedliche Gruppen radikalisieren sich, begehren auf gegen Einschränkungen ihrer Bildungsfreiheit, Einschränkungen ihrer Aufstiegschancen, Einschränkungen, ihre Kultur auszuüben, ihre Sprache zu sprechen. Und wir erleben mit ihr, wie sich eben das Land innerhalb von ein paar wenigen Monaten in ein völlig anderes verwandelt, und all das was sie für ihre Zukunft gesichert geglaubt hat, sich in Luft auflöst. Ihre Brüder, sie hat vier Brüder, schließen sich zum Teil den Rebellen an. Sie erlebt Leid, Tod, Schmerz, Vertreibung, Todesangst und sie erlebt auch, wie die Situation eben in diesem Wunsch einerseits, in diesem Kampf für Unabhängigkeit, der Reaktion der Regierung, die Unfähigkeit der Weltöffentlichkeit damit umzugehen, wie sich die Situation immer weiter verschärft und wie eben die Frauen und diejenigen, die eine Zukunft haben möchten, die Leidtragenden sind und die Zeche zahlen. Wir begleiten sie 10 Jahre. Sie wird die Geschichte schreiben, dann schon in den USA, weil sie aus Gründen nicht mehr in Sri Lanka leben kann. Es ist ein ganz stark autobiografisches Buch. Ich fand es ganz beeindruckend. Zum einen, weil ich nichts wusste über die Geschichte Sri Lankas. Und zum anderen, weil es natürlich das, was sie anspricht, ist so beklemmend zeit- und ortsungebunden. Also diese Geschichte von Menschen, die frei sein wollen und was das bedeuten kann in repressiven Systemen und wie stumm die Weltöffentlichkeit dann ist, kannst du eigentlich als Blaupause über viele der aktuellen politischen Konflikte legen und auch das unermessliche Leid, was eben für junge Menschen, für junge Frauen daraus entsteht. Also wirklich kein einfaches Buch, aber toll zu lesen, großartig übersetzt von Sophie Zeitz und für alle diejenigen, die wirklich Lust haben auf ein Buch, was ihnen eine ganz andere Geschichte erzählt von einem weit entfernten Fleck der Erde, was aber lange bleiben wird.
Oh, und es ist auf jeden Fall auch ein Buch für einen Buchclub.
Ja, absolut.
Und welch magischer Zufall ist, dass ich das in meinem Buchclub lesen werde.
Ach nein! Ja. Ja. Habt ihr euch dafür entschieden? Wie schön!
Ja, also es klingt auch total.
Ach, ich bin ja sehr gespannt, wie ihr das diskutieren werdet.
Auf jeden Fall.
Bist du auch der Empfehlung von Sarah gefolgt?
Ich auch. Ja. Also ich folge ja Sarahs Empfehlung sehr gern, weil ihre Bücher, die haben immer einen ganz besonderen Touch.
Ja.
Apropos Touch. Fass mal kurz hier rüber.
Oh.
Ja, fasst dich schön an, ne?
Ja.
Schlich ein Puma in den Tag von Verena Pavoni und Lena Raubaum. Erschienen ist dieses wunderschöne Bilderbuch für Erwachsene, so will ich es mal nennen, im Kunstanstifter Verlag. Das ist auch ein Independent Verlag und der Verlag hat auch schon des Öfteren Verlagspreis erhalten. Der publiziert Bilderbücher für Erwachsene. Und ich bin in einer Buchbesprechung in der Süddeutschen Zeitung darauf aufmerksam geworden. Und dieses Buch feiert quasi die Illustration und auch das Entstehen von Büchern, von Bildern und Gedichten.
Ist ja wunderschön.
Ist das schön?
Ja, ist großartig.
Ich kann das jetzt quasi nicht direkt wiedergeben. Es sind vier
Tiere.
Man
muss dir einfach vertrauen.
Ja.
Man muss dir vertrauen.
Vertraut mir. Vertraut mir. Ich habe dieses Buch jetzt aber aus dem Bilderbuch herausgezogen und bei Zeitlos und Schön
nicht
hingestellt.
Hin.
Also es ist ein Buch auch übers Häuten, übers Neuwerden, also ideale Geschenk. Also guckt euch das bitte, bitte an.
Und für die Texte? Darf ich noch was zu den Texten fragen?
Ja, frag mal Texte.
Frag mal Texte.
Frag mal Texte.
Ach, die Texte.
das sind Gedichte. Also das ist ein Gedicht, was quasi wie das Bild immer einen weiteren Vers hinzugewinnt. Also ich würde mal
kurz... Wie es sich verwandelt. Es ist eigentlich ein Buch über Verwandlung.
Verwandeln auch, genau. Schlich ein Puma in den Tag, regte sich, bewegte sich. Schlich ein Puma in den Tag, regte sich, bewegte sich. Schrittleise, pfotenweise, erst ein Auge, dann das zweite. Weiter, weiter, Seite an Seite. Mit dem Morgen, der so neu, schlich ein Puma, ich ein Puma. Und hinten gibt es sogar noch eine Anleitung, wie man so ein Kratzbild auch selber machen kann.
Mensch, guck mal, dann haben wir mit einem Gedicht angefangen. Wir enden mit einem Gedicht.
Und schauen nochmal auf die Kalender.
Und wir hören uns wieder am Tag nach Nikolausi. Das ist der
7.12.
Der 7.12. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr und sie dabei wart. einen vergnügten November mit gemütlichen Stunden und ganz tollen Büchern wünschen wir aus unserem kleinen Aufnahmebüro. Tschüss!
Tschüss!